Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, gut soweit. Ich bin zurück aus Georgien.
Ah, das klingt gut. Und wie war's?
Ja, es hat echt Bock gemacht. War viel Arbeit, ne? Geländearbeit ist immer viel Arbeit. Wir haben uns da so unser neues Untersuchungsgebiet angeschaut, hatten einen Workshop mit der Partneruni und dann Proben genommen für Mikroplastik aus dem Rioni-Einzugsgebiet. War eigentlich alles sehr erfolgreich.
Ja, es klingt spannend und Arbeit heißt ja Arbeit, weil sie Arbeit macht, ne? Um mal jemanden zu zitieren aus diesem Bereich oder so ähnlich.
Genau, genau. Wie war dein Urlaub?
Ja, einigermaßen erholsam, würde ich sagen, ne? Also Sonne, Strand, Wellen. Nee, war alles gut. Ich kann nicht klagen.
Ja, das klingt doch richtig gut. Ich musste kurz an in Georgien an dich denken und an unseren Podcast. Und zwar, als ich am Saarbrücken Square vorbeigefahren bin in Tbilisi.
Saarbrückenplatz?
Yep.
Gibt es keine andere Städte oder Länder, wo man irgendwie Platz nach benennen kann? Also ich meine jetzt Saarbrücken.
Habe ich auch gedacht. Aber man muss sagen, in Tbilisi gibt es auch einen George W. Bush Highway. Von daher.
Keine Fragen mehr. Demnächst dann auch Donald Trump Highway? Oder
ja,
wie
ich weiß
das?
Nicht. Bushi Junior war halt der erste und einzige US-Präsident, der Georgien besucht hat. Deswegen der Highway zum Flughafen. Und ich nehme an Saarbrücken, weil Saarbrückenplatz, weil Saarbrücken ist die Partnerstadt von Tiflis, also Tbilisi.
Ah, okay, dann ist das natürlich naheliegend. Du hast mal im Scherz gesagt, als du weggefahren bist oder bevor du weggefahren bist, nach Georgien gibt es nochmal ein Länderspecial.
Ja, meinst du jetzt hier, Stichwort Saarbrücken, Size Matters?
So ist es und ich befürchte, du machst ernst.
Das wird aber eine kleine Folge.
Ja, du meinst also so klein wie Saarland, ne? Da gibt es doch bestimmt auch gar nicht so viel drüber zu sagen, oder? Also, wie viele Fußballfelder passen eigentlich in Saarland?
Ja, sicherlich mehr als nach Bielefeld. Aber das gibt's ja auch nicht.
Nee.
Okay, keine Bielefeld-Witze? Okay.
Den Witz mache ich nicht mit. Ja. Zum einen war ich schon da. Schönen Gruß an mein Patenkind, das da wohnt. Und fußballtechnisch hat sich Bielefeld ja nun echt nichts vorwerfen zu lassen. Ich sage nur DFB-Pokalfinale.
Ja, das muss man sagen. Das war schon krass. Aber lassen wir jetzt auch mal diese ganzen Klischees hier. Bielefeld gibt's nicht, Saarland ist nur klein. Der alte weiße Mann hat jetzt Feierabend und wir unterhalten uns mal mit ein bisschen weniger Plattitüden. Was meinst du?
Ja, warum eigentlich nicht?
So wissenschaftlich.
Ja, das klingt nach einem Plan, den du da hast. Dann lebendige Geografie jenseits der Steine.
Ja, ganz genau. In sowas Menschgemachtes wie die Stadt, ob jetzt geklustert, tünsch geringt oder doch einfach nur autogerecht.
Okay, ich sehe schon, du hast Bedarf nach noch mehr Leitbildern der Stadtentwicklung. Ja. Da fällt mir doch ein Stein vom Herzen, um das hier nochmal rauszudrücken.
Ja, fände ich aber tatsächlich spannend, habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Vielleicht auch mit diesen historischen Leitbildern der Stadt angefangen. Habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, Holger, das wäre doch auch eine Folge. Aber zu heute, ich dachte, wir gehen mal ganz grob in den Bereich der Raumordnung.
Wow.
Ja, und wir hatten ja schon die Region. Und ich weiß, typisch Anthropogeografie ist etwas schwerer zu greifen und zu definieren.
Ja, habe ich verstanden.
Ich dachte, wenn ich das mache, habe ich vielleicht bei dir ein Stein im Brett. Und wir könnten noch mal über Konzepte der Raumordnung sprechen, und zwar im Sinne von Föderalismus und Bundesländern. Und dabei natürlich dann auch, etwas weiter ausgeholt am Ende, mit Liebe zum Detail, auch mal das Saarland unter die Lupe nehmen.
Okay. Wenn du nicht anfängst, irgendwelche Grimmschen Märchen mit Wölfen und Steinen im Bauch zu erzählen, gut, dann soll das so sein.
Willst du mir keine Steine in den Weg legen?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin tatsächlich begeistert. Raumbezug ist da, interdisziplinär, physischer Geograf. Wer könnte das besser machen als du? Da könnte ja vielleicht doch was draus werden. Mal gucken. Ja. Ich habe allerdings versucht, eine Folge zur Theorie der zentralen Orte von Walter Kristaller zu machen. Das ist ja auch so Raumordnung.
Und Kristalle finde ich ja toll generell.
Ja, genau. Kristalle ist aber Kristaller. Walter mit Vornamen. Ja. Ist ein Kristall mit Walter Vornamen. Egal. Aber ich bin tatsächlich im ersten Anlauf erstmal grandios gescheitert. Aber jetzt kommst du. Bitte.
Ja, der Stein liegt mir auch schwer im Magen mit dem Kristall. Ja. Aber bringen wir doch mal den Stein ins Rollen und kommen zur Raumordnung. Ich schaue ja gerne mal über den Tellerrand und dafür hätte ich gerne mal als allererstes von dir, altem Anthropomuggel, eine schöne Definition. Kannst du mir sagen, Holger, was genau ist eigentlich der Föderalismus?
Ich habe es fast gedacht, dass ich arbeiten muss. Also, Föderalismus, ein politisches Ordnungsprinzip, würde ich sagen, bei dem
Check.
Staatsaufgaben zwischen dem Gesamtstaat, also bei uns, dem Bund, ne, der Bundesrepublik Deutschland, und einzelnen Gliedstaaten, also den Bundesländern bei uns, aufgeteilt werden. beide Ebenen haben eigene Organe, ne, eigene Verfassungen, eigenes Gericht und legen auch da Dinge selber fest, also eigene Gesetze zum Beispiel, und sind in bestimmten Bereichen dann auch für eigene Dinge zuständig. Das bedeutet, jedes Bundesland, habe ich schon gesagt, hat eine eigene Verfassung und eben auch diese ganzen Institutionen. Und auf Bundesebene gibt es das eben auch noch, aber für andere Angelegenheiten, für übergeordnete Angelegenheiten.
Genau, ne? Landtag auf der einen Seite, Bundestag auf der anderen, Landesgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, hören wir hier, umfassende Antwort. Nur jetzt mal der Vollständigkeit halber, um etwas tiefer einzusteigen in die Raumordnung. Es gibt ja nicht überall in allen Staaten Föderalismus. Kannst du ganz kurz nochmal anreißen, was ist das Gegenteil vom Föderalismus? Also ich glaube, ich greife vorweg, der Zentralismus.
Stets gern für Sie beschäftigt. Beim Zentralismus konzentriert sich eben alle staatliche Gewalt eher in einer Institution oder an einem Ort, sagen wir es mal so, in Institutionen dann nicht. Es gibt auch Gewaltenteilung in zentralistischen Staaten unter Umständen. Im Gegensatz zum Föderalismus, wo aber eben die einzelnen Regionen auch eine Entscheidungsgewalt haben, also nicht nur eine Ausführungsgewalt, gibt es die da tatsächlich nicht. Da sind die Teilstaaten oder die Regionen dann tatsächlich eher mit der Umsetzung und Ausführung beauftragt und nicht so sehr mit der Selbstverwaltung.
Ja, es fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also fragt man sich, warum gibt es das eine wie das andere, ne? Liegt auf der Hand, beides hat Vorteile.
Also Zentralismus klingt ja für mich erstmal nach weniger Bürokratie und schnelleren Prozessen. Ne, wenn wenige entscheiden und sich nicht viel abstimmen müssen, das wäre ja vielleicht auch was für eine Verwaltungsreform bei uns. Aber wir haben ja eben den Föderalismus, deswegen wohl eher nicht.
Ja, ich gebe dir recht, ne? Weniger Bürokratie. Allerdings wird häufig angeführt, dass der Föderalismus halt auch die Zusammenarbeit fördert. Ne? Also bei uns ist ja auch immer Bundesrat, Bundestag müssen ja auch mal abstimmen. Das heißt, die Länder im Bundesrat müssen ja quasi die Beschlüsse des Bundestags bei uns ratifizieren und haben so gesehen ein bedeutendes Mitspracherecht. Und darüber hinaus sorgt halt die Verteilung von Kompetenzen bei so einer Dezentralisierung im Föderalismus auch dafür, dass die Rolle der Länder so ein bisschen aufgewertet wird und die eigentlich auch besser auf so individuelle Bedürfnisse der einzelnen Regionen, Teilstaaten und so weiter eingehen können.
Genau, wie zum Beispiel Bayern, ewige Sonderrolle in allen Bereichen. Schöne Grüße an die Sommerferien. Können die anderen ja hin und her rotieren. Und es gibt ja schon auch, könnte man sagen, Bestrebungen, den Föderalismus abzuschaffen, wenn wir so in die USA gucken. Ne?
Ja, bleiben wir gerade erstmal in Deutschland und nehmen jetzt mal dieses CDU-CSU-Ding beiseite. In jeder Bundesregierung mit Unionsbeteiligung sitzt ein Bayer, ein Franke, ein Seppel und jeder hat auf jeden Fall was zu sagen und das Agrarministerium.
Ja,
da gehen jetzt auch Föderalismus-Argumente aus, muss ich sagen, bei so einem Sonderfall.
Ja gut, geben ja jetzt auch Landesväter Sommerinterviews und nicht mehr nur noch die Parteivorsitzenden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber sag mal, warum gibt es denn eigentlich diese Gegensätze Föderalismus und Zentralismus? Entscheiden sich die Staaten da irgendwie selber für? Oder?
Ja, wo du sagst, ne, Tendenzen bewusst abzuschaffen, Föderalismus. Ich würde mal sagen, in allererster Linie ist das historisch bedingt. Fangen wir mal ganz kurz mit dem Zentralismus an. Also da wird ja gerne Frankreich so als Paradebeispiel genannt. Frankreich ist ja im 17., 18. Jahrhundert schon so Vorreiter des Absolutismus gewesen, also eine massive Bündelung der Macht beim König, Zentralregierung in Paris. Die Feudalherren, also Herzöge, Grafen und so weiter, die wurden ja zu reinen Höflingen degradiert und alle Macht war in Paris gebündelt. Und das sieht man heute in der Verwaltungsstruktur, stark zentralistisch, aber auch darüber hinaus, ne, in Frankreich, wer kennt es, der da Urlaub macht, in der Infrastruktur. Also alle Autobahnen, alle Züge gehen von und nach Paris weg. Und versuch mal irgendwo mit dem Zug nach Frankreich zu fahren und nicht in Paris umsteigen zu müssen.
Okay, aber immerhin sind die pünktlich und in der Regel ziemlich schnell. Also willst du ja jetzt nicht mit unserer Bahn anfangen, ne?
Nee, wollen wir
die
mal.
Die ist dezentral.
Ja.
Wobei, das stimmt nicht. Fast alle Züge fahren über Köln, habe ich mal gelernt. Und wenn hier irgendwas kaputt ist, dann kommst du auch in Frankfurt und in München nicht mehr weg.
Ja, alles über die Rheinschiene. Da gibt es jetzt ja auch Neubaustrecken, die nicht den Rhein lang gehen oder Köln-Frankfurt, die Schnellstrecke. Lassen wir die Deutsche Bahn mal beiseite.
Ja, also Föderalismus.
Ja, der hat bei uns in Deutschland im Wesentlichen zwei Gründe. Im Gegensatz zu Frankreich war Deutschland nie so ein absolutistischer Staat. Ne? Das Heilig Römische Reich Deutscher Nation war ja eher eine Art Staatenbund aus unzähligen Einzelstaaten. Und das Kaisertum hatte nie so eine Machtstellung. Und auch im 19. Jahrhundert gab es ja den Deutschen Bund und später das Deutsche Kaiserreich. Das war in Anführungsstrichen nur ein Stadtbund aus nur 41 beziehungsweise später 25 Bundesstaaten, aber auch da haben wir schon, es war ein Fürstenbund aus verschiedenen Kleinstaaten, so gesehen. Und Bayern, Sachsen, Bremen und Hamburg sind mehr, oder im Falle von Bayern und Sachsen auch weniger, identisch halt immer noch mit diesen Vorläufern.
Okay, das war jetzt ein Grund, gibt wahrscheinlich noch mehr.
Also genau.
Das ist ja jetzt schon ziemlich lange her.
Genau, aber ne, historisch durchaus gewachsen. Im Dritten Reich hat man das komplett umorganisiert. Du hast gefragt, kann man Föderalismus auch einfach abschaffen? Mhm. Die Nationalsozialisten haben es getan und haben das Land stark zentralistisch aufgebaut. Ne, kann man auch besser gleichschalten, totalitär regieren. Und das war auch ein ganz essentieller Grund für die Alliierten, also für die Siegermächte über Nazi-Deutschland, dass eine Neugliederung Deutschlands sich doch mehr oder weniger lose an diesen alten Föderalismus wieder orientieren sollte. Also auch ganz bewusst, um eine erneute Entstehung eines starken totalitären Staats zu vermeiden. Allerdings sind viele unserer Länder heute Neuschöpfungen und orientieren sich so, ja, nicht nur unbedingt historisch, sondern mehr so an die Grenzen der Besatzungszonen. Also zentraler Aspekt war zum Beispiel Preußen als Land aufzulösen, weil es einfach zu groß, zu mächtig war. Und auf dem Territorium sind dann mehrere neue, ja, heutige Bundesländer gegründet worden.
Naja, ich erinnere mich an die Folge 21 war es, glaube ich, in der wir...
Sinnloses Wissen, ja.
Ja, ja, da ging es irgendwie um die Gründung von Niedersachsen und da kommen auch die ganzen Doppelnamen her, ne? Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und so weiter und so weiter.
Ja, genau. Die Länder wurden alle so zwischen 1946 und 48 dann gegründet, also noch vor der BRD interessanterweise und auch vor der DDR. Und man hat teilweise einen Vorschlag aus dem Jahre 1919 von Hugo Preuß aufgegriffen. Der hat nach dem Untergang des Kaiserreichs und Entstehung der Weimarer Republik vorgeschlagen, Deutschland komplett neu zu gliedern in 14 Freistaaten. Einige sind wirklich quasi identisch zu den heutigen. Und wie gesagt, manchmal haben die historischen Bezug, wie so Bayern und Sachsen und so weiter. Und andere sind halt wirklich komplett neu zusammengesetzt worden. Also Stichwort Doppelname Nordrhein-Westfalen, ehemalige nördliche Teile der preußischen Rheinprovinz und der preußischen Provinz Westfalen und Freistaat Lippe, Mecklenburg-Vorpommern aus verschiedenen Herzogtümern und so weiter und so fort. Also so gesehen kann man sagen, unsere Bundesländer heute sind entweder historisch, aber auch teilweise beliebig und pragmatisch zusammengesetzt. Also zum Beispiel liegen jetzt Teile des historischen Hessens heute in Rheinland-Pfalz. Und die Pfalz war eigentlich jahrhundertelang bayerisch, aber das führt jetzt zu weit.
Gut, und wenn du die Kölner fragst, dann gilt das ja auch für die Hauptstädte, die Landeshauptstädte. Das war ja dann wohl auch manchmal beliebig.
Spielst du etwa auf unsere geliebte Landeshauptstadt Düsseldorf an?
Ja, selbstverständlich.
Klar, also jetzt mal unter uns, ne? Köln hätte natürlich NRWs Landeshauptstadt werden müssen.
Selbstverständlich.
Auf jeden Fall. Es gab aber auch ein paar gute Gründe für Düsseldorf. Das sind wir wieder beim Pragmatischen. Es liegt so gesehen geografisch etwas zentraler und mittiger in NRW und hat auch gewachsene Funktionen, es wurde ja auch, oder also als Entscheidungszentrum, hat auch manchmal so diesen Beinamen gehabt, früher als Schreibtisch des Ruhrgebiets, also die ganzen großen Firmensitze haben ihren Hauptsitz in Düsseldorf und das Dirty Business lief dann eher im Ruhrgebiet halt. Mhm.
Hast du noch andere Beispiele für föderalistische Länder, also jetzt in der Bundesrepublik, okay, ja.
Ja, also so Paradebeispiel mit jahrhundertelanger Tradition von Föderalismus ist die Schweiz. Ne? Das ist ja auch quasi die Eidgenossenschaft.
Die Eidgenossen, ja.
Genau, genau. Österreich hingegen ist ja auch in Bundesländer organisiert. Das ist aber komplett neu so gesehen mit der Gründung der Republik Österreich
1918. Doch Österreich-Ungarn und so. Ne?
Also, genau, das ist auch da einfach so gesehen komplett neu geregelt worden. Viele Länder der sogenannten Westminster-Demokratien zählen zu föderalistischen Ländern, also die ehemaligen britischen Kolonien und Dominions, so Kanada, USA, Australien, Indien. Spanien ist ein spannendes Beispiel, weil hier haben die unterschiedlichen Autonomen ganz unterschiedlich viele Rechte gegenüber dem übergeordneten Staat. Zum Beispiel, was so Zweisprachigkeit angeht in Katalonien, Galizien und im Baskenland, aber auch Bildungspolitik und so weiter und so fort. Also da versucht man, ne, Paradebeispiel, den ethnischen und kulturellen Besonderheiten einzelner Regionen somit gerecht zu werden.
Ja, aber wenn man sich Frankreich zum Beispiel anguckt, gut, das ist ein Zentralstaat, aber trotzdem kann man ja auch Einheiten ändern, also zusammenschließen, umstrukturieren. Das hatten wir in der Regionenfolge, glaube ich, auch schon. Dort wurde ja 2016 aus 22 Regionen hat man halt einfach 13 gemacht und ein paar zusammengelegt. Also quasi eine Neuordnung durchgezogen.
Ja, wenn das, also ne, zack, einfach umgeändert. So einfach geht das. In der ehemaligen DDR, sehe ich auch historisch ganz spannend, gab es diese fünf wie wir heute sagen, 9 Bundesländer. MacPom, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen schon mal. Sind alle so 46, 47 gegründet worden. Mhm. Und haben dann aber nur so gut 5 Jahre gelebt, bis 1952. Und dann wurden die einfach aufgelöst. Das Territorium der DDR wurde in 14 Bezirke gegliedert. Und dann sind die 1990 wieder gegründet worden. Und die Länder sind ja auch der BRD beigetreten. Aber ich werde es nicht so verfassungsrechtlich technisch zu weit vertiefen.
Genau, ja, Schuster, aber bleibt bei deinen Steinen.
Genau, also genau, so, genau.
Bei diesen ganzen Neuordnungen, Umstrukturierungen, identifizieren sich die Leute tatsächlich mit diesen Bundesländern? Ach, ist ja jetzt ein bisschen her schon, ne?
Raumbegriffe, herrlich, Holger, herrlich hier. Identifikationsraum, Wahrnehmungsraum, Raum als Container, ja. Gute Frage. Du hast ja in Folge, ich glaube 37, über die Region schon darüber gesprochen, wie vielschichtig das ist. Und die Bundesländer an sich sind jetzt ja, ich sag jetzt mal wirklich technisch-administrative Einheiten.
Okay, und begründet quasi mit der Flurbereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg, aber gelingt es denn jetzt da auch eine Identifikation abzubilden?
Boah, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt wirklich auch darauf an, wie heterogen die Bundesländer sind und wie stark der Charakter und die kulturelle Selbstwahrnehmung der einzelnen Regionen ausgeprägt ist.
Also ich habe noch niemanden gehört, der sich als Nordrhein-Westfale bezeichnet, außer vielleicht Sabine Heinrich vom WDR, aber die macht das beruflich.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin Rheinländer, aber ja, das muss ich ja nicht sagen, das hört man ja schon, ne?
Ja, richtig, richtig. Ganz ehrlich, ich bin in Bochum geboren und Dortmund aufgewachsen. Westliches Westfalen, östliches Ruhrgebiet, da bist du quasi von Geburt an in der Regionalkrise.
Ja, tut mir aufrichtig leid.
Ja.
Also ich glaube, bei manchen Ländern, ne, mit langer historischer Tradition, wie so Sachsen oder Bayern, klappt das ganz gut.
Ja, genau, aber sag mal einem Franken, er ist Bayer.
Ja.
Und sag mal Oberfranken, er wäre ein Franke oder ein Unterfranke. Also
200 Jahre Franken in Bayern, das reicht auch noch nicht aus, das ist richtig, ne? Aber Köln war auch 130 Jahre preußisch und damit haben wir auch mit Berlin nichts am Hut.
Gut, dass sie nur so kurz französisch waren.
Ja, genau. Ja, aber zum Beispiel ganz spannend auch, wo du eben sagst, Baden-Württemberg, das ist auch eines der jüngsten alten Bundesländer. Es ist nachträglich erst gegründet worden.
Süß, von den jüngsten alten Bundesländern. Ja. Aber was?
Ja, Stichwort Besatzungszone, ne? Französisch und amerikanische Besatzungszone gingen quer dadurch. Bis 1952 gab es tatsächlich 3 Bundesländer da unten im Südwesten.
Oh Gott.
Ja, die Länder Württemberg-Hohenzollern, Baden und Württemberg-Baden. Und die waren alle zu klein und dann hat man halt irgendwann gesagt, okay, kommt Leute, wir machen eine Volksabstimmung. Das geht laut Grundgesetz, ne? Mit Volksabstimmung kann man auch Bundesländer ändern. Und aus diesen 3 Ländern wurde dann Baden-Württemberg.
Aber es gibt ja auch noch die Badenser und die Schwaben.
Genau, ne? Also da ist, glaube ich, wie bei uns, man sagt, ich komme aus Bundesland X, aber die bezeichnen sich als Badenser, als SchwäbInnen oder wie auch immer, aber nicht als Bavüler, Baden-WürttembergerInnen. Ja, ich glaube, das zeigt aber auch, welche Rolle kulturelle, historische und auch sprachliche, also dialektgeprägte Regionen spielen. Also wie gesagt, ich bin Rheinländer, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, so würde ich das sagen.
Okay, gibt es denn noch Überlegungen, die Bundesländer neu zu strukturieren, wenn ich mir jetzt so große Bundesländer angucke wie Bremen?
Ja, Bremen, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das arme, kleine, verschuldete Bremen mit dem schlechtesten Schulsystem muss immer herhalten für Vergleiche, wie es nicht gut läuft. Klar, diese Überlegung gibt es immer wieder. Also vor allem, was diese 3 Stadtstaaten angeht, ne? Berlin mit Brandenburg zusammenschließen, Bremen mit Niedersachsen, Hamburg mit Schleswig-Holstein und vielleicht noch MacPom dazu. Es gibt da viele Ideen, wie man das ordnen könnte. Genau, immer mal wieder kommt das hoch halt auch.
Wir wollen ja Verwaltung verschlanken. Großes Ziel unserer Bundesregierung, Bürokratieabbau, Disparitäten abbauen, die Unwucht unter den Bundesländern mildern. Nordrhein-Westfalen hat ca. 18 Millionen Einwohner und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 1,5 oder gut 2 Millionen.
Ja, ich glaube, ja. Sachsen-Anhalt, ne?
Sachsen-Anhalt,
ja. Ja, ist noch kleiner. Ja, es gibt immer gute Gründe dafür. Es gibt auch gute Gründe dagegen, ne? Wie bildet man am besten halt diese Regionen ab, die einzelnen Länder? Wie gesagt, es ist prinzipiell, wäre sowas per Grundgesetz Volksentscheid möglich. Ich denke, es ist müßig jetzt, ne, drüber nachzudenken, hat jeder auch seine Meinung, was wie mit wem zusammengehören sollte und was nicht. Aber ich finde es echt ganz spannend, sich einfach auch mal so Parallelgliederungen anzuschauen, denn unsere administrativen Bundesländer sind ja nicht das einzige, wo es Unterschiede gibt. Also schauen wir uns mal Postleitzahlen an, ne? Die sind vollkommen anders sortiert. Bei uns in NRW, wir Kölner fangen mit 5 an, die Düsseldorfer mit 4, Ostwestfalen mit 3, Bayern ist geteilt, 8 und 9 vorne.
Mhm. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich wollte neue Bundesländer, ne? Also bevor jetzt hier die bösen E-Mails kommen. Ich bin froh und glücklich, wie das alles ist. Damit lebe ich seit fast 50 Jahren jetzt. Also alles super.
Aber klar, aber warum, ne? Die Frage, warum ist das so gegliedert, ist durchaus berechtigt, ne?
Genau.
Jetzt Telefonvorwahlen.
Telefonvorwahlen, ja, super. Genau, das wäre mir jetzt auch gerade eingefallen, ne? Vielleicht einfach die Bundeslandgrenzen anhand der Telefonvorwahlen ziehen.
Ja, und bevor jetzt jemand fragt, ob es in Schleswig-Holstein keine Nummer mit 0163 vorne gibt, wir reden vom Festnetz, ne? Für die Jüngeren unter uns.
Festnetz, hier. Das ist bei euren Eltern oder euren Großeltern zu Hause noch.
Steht genau, wenn manchmal ihr, so ein Ding. Wenn ihr Mama und Papa erreichen wollt, ja.
Genau. Ja. 5 regionale, 21 Landesverbände im Fußball zum Beispiel. Also, das ist doch. Das ist ja noch eine ganz andere Gliederung.
Genau. Könnten wir natürlich auch als Vorbild nehmen. Wie gesagt, ist einfach spannend zu sehen, finde ich, wie das.
Ja, gut,
aber es ist jetzt müßig.
Lass uns mal aus dem Regionalliga-Keller rauskommen hier. Also nicht der Keller in Köln mit den Schiedsrichtern, sondern Fortuna noch in der Regionalliga? Ich weiß nicht. kommen wir zum Thema, wo wir eigentlich hin wollten, nach dieser langen Vorrede.
Wir haben groß ausgeholt, um uns jetzt mit Liebe zum Detail
dem kleinen Saarland zu widmen.
Einem besonderen Juwel unter den Bundesländern zu widmen.
Das Saarland. Maß für alles, was irgendwie klein ist.
Ja, Großes entsteht immer aus Kleinem.
Ne? Selbstverständlich.
Das Motto. Genau, ja. Ja, warum gibt es das?
Warum gibt es das eigentlich?
Ja. Los. Fangen wir mal an, überhaupt, was ist das Saarland? Es ist klein, es ist schön, es hat ungefähr 2570 Quadratkilometer und macht so Relation demnach so 0,7% der Gesamtfläche Deutschlands aus.
Okay. Das ist nicht viel.
Ja, und es hat ungefähr 1 Million Einwohner. Hat demnach aber eine relativ hohe Einwohnerdichte und von den Bundesländern jetzt mal die Stadtstaaten rausgenommen, mit knapp 400 Menschen pro Quadratkilometer nach NRW die höchste Einwohnerdichte der Flächenländer.
Das ist also viel.
Das ist viel, genau, ja. Was gibt's noch zu sagen? Die Hauptstadt ist Saarbrücken, überraschender Weise. Und dort, das ist, wir sind schon wieder politisch, ganz spannend, dort regiert die SPD.
Das gibt's noch.
Wollte ich gerade sagen. Und halt dich fest, ist das einzige Bundesland, wo es noch eine Regierung gibt, die aus nur einer Partei besteht, also keine Koalition. Das gibt es sogar in Bayern nicht mehr. Schöne Grüße an Markus.
Ja, da sind die Sozis, aber ganz weit vorne.
Das ist wirklich, wirklich ganz spannend. Und ich finde es auch irgendwie krass, 0,7% der Fläche, ein bisschen über 1% der Bevölkerung, wie viele bekannte PolitikerInnen aus dem Saarland kommen. Zum Beispiel hier Sozis Oskar Lafontaine.
Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas.
Sogar Erich Honecker.
Echt? Den hätte ich tatsächlich woanders hin verortet.
Ja, ich auch.
lassen wir das mit den Politikern.
Ja, Politik zurück zu den Steinen.
Ja, zu den Steinen, selbstverständlich. Gibt es im Saarland Steine?
Ja, richtig.
Grenzsteine,
ja,
oder?
Oh ja, auch das. Und ganz im Ernst, es gibt Steinkohle, ziemlich viel sogar. Oder gab es früher natürlich noch mehr, bevor die abgebaut wurde. Und das macht in einer gewissen Weise auch den Charakter aus. Wir sind hier in einer stark vom Bergbau geprägten Region. Also vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts, ne, so die letzte Hochphase Steinkohlebergbau, da ist das Saarrevier oder das Saarbecken eine der bedeutendsten Kohlenreviere Deutschlands gewesen. Es ging natürlich dann ab den 80ern die Fördermengen drastisch zurück. Und 2012 wurde dann der Steinkohlebergbau da komplett eingestellt. Allerdings muss man sagen, dass im Saarland, auch vielleicht hier wieder Vorteil Föderalismus, relativ überschaubar von der Größe, relativ geschickt agiert wurde, so diesen Strukturwandel zu gestalten und auch relativ früh. Das heißt, hatte man sehr früh im Vergleich zum Rest Deutschlands angefangen, zum Beispiel andere Industrie anzusiedeln, zum Beispiel Autozulieferer, Autoindustrie etc.
Ja, aber es scheint nicht so gut zu laufen, denn so die wirtschaftliche Supermacht ist das Saarland jetzt nicht.
Supermacht Saarland, ja. Also die Arbeitslosenquote liegt mit so aktuell 7,6% so ein Ticken über Bundesdurchschnitt, 6,4. Bremen ist natürlich Spitzenreiter.
Selbstverständlich. So. Das mit dem Größenvergleich, Arbeitslosenquote, Verschuldung, schlechtes Schulsystem, da muss das Saarland aber ja doch nicht irgendwie so richtig immer herhalten, oder?
Nee, das macht leider eher Bremen. Aber die haben immer die Stadtmusikanten, hey.
Hey, gut, das sind 4, ne?
Ja.
Super Band.
Ja.
Wären wir wieder bei deinem Lieblingsthema der Musik, aber gut.
Genau, die Beatles waren auch zu viert.
Die waren auch zu viert.
Aber ja, ja, lassen wir es.
Ja.
Okay.
Aber die haben bestimmt die schlechtesten Noten in Mathe.
Die Stadtmusikanten oder die Beatles?
Weiß ich nicht.
Okay, Saarland. Ja, bleiben wir mal ernst. Also wirtschaftlich ist da auch jetzt nicht das Paradies auf Erden. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist auch ein bisschen höher als im Bundesdurchschnitt und so weiter und so fort. Inlandsprodukt ein bisschen niedriger. Es ist jetzt aber auch keine richtig krasse Krisenregion. Also
okay, außer im Fußball, da sind sie nicht erstklassig. Aber jetzt mal zurück zu den Bundesländern und der Raumordnung. Das Saarland ist bestimmt landschaftlich sehr schön. Mhm. Also ich denke da an Saarschleife. Das Sauerland ist aber auch irgendwie schön.
Ja, stimmt. Worauf willst du aber jetzt hinaus?
Naja, das Sauerland ist ähnlich groß.
Mhm.
Hat grob genauso viele Einwohner wie das Saarland.
Ja.
Gehört aber zu Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Warum gehört das Saarland nicht zu Rheinland-Pfalz? Also bei aller Sympathie für das Saarland, das würde doch irgendwie Sinn machen.
Wäre jetzt so, wie du es gesagt hast, hier unter Flurbereinigungsgesichtspunkten, wo kann man Parallelstrukturen vielleicht abbauen, einsparen? Ja.
Lass mich raten, historisch bedingt.
Ja, ja. Richtig, richtig.
Wir gehen, wir machen übrigens einen Geschichtspodcast mittlerweile.
Genau, es war
gar
einmal.
Gar nicht mehr Geografie. Nee, das wäre Märchen.
Okay, stimmt. Ja, es ist nah dran, aber auf jeden Fall. Ja, willkommen in der Anthropogeografie. Warum ist das Saarland das Saarland? Tatsächlich sind wir wirklich hier, hat das stark historische Ursachen. 1920, Erster Weltkrieg ist verloren gegangen, gab es den Versailler Vertrag und das Territoire du Bassin de la Saar, also das Saarland, wurde in seinen heutigen Grenzen aus der Weimarer Republik, also aus Deutschland, ausgegliedert und bestand unter erstmaliger Zusicherung eines staatlichen Eigenlebens, so hieß es, also ein autonomer Staat für 15 Jahre mit eigener Verfassung als Völkerbundsmandat unter französischer Oberregierung. Und zwar, warum? Das war Teil der Reparationszahlungen nach dem Krieg. Also Frankreich hat das Recht erhalten, den Steinkohlebergbau da zu betreiben. So gesehen als ja, Wiedergutmachung für den Ersten Weltkrieg. 1935, also 15 Jahre lang, war das so gesehen so ein halbautonomer Staat. Kam er dann per Volksabstimmung wieder an Deutschland. Und das haben die Nationalsozialisten, das war 1935, dann propagandistisch natürlich groß ausgeschlachtet. Hitler hätte das Saarland zurück ins Heim, ins Reich geholt.
Ja, ja, genau. Als hätten die bei ihrer Heim, ins Reich Parole Volksabstimmung durchgeführt.
Ganz genau. Als ob er selber dafür gewotet hätte und sonst niemand. Genau. Hatte er eigentlich ja nichts mit zu tun. Propaganda, Propaganda. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Frankreich das Saargebiet dann eigentlich auch annektieren. Auch hier als Entschädigung. Da haben aber die anderen Siegermächte Strich durch den Plan gemacht. Und stattdessen wurde eigentlich so gesehen wieder 1947 der autonome Saarstaat gegründet. Und das war auch wieder so ein teilautonomer Staat unter französischer Oberherrschaft. Und das ist halt verrückt. Der hatte eine eigene Währung, eigene Briefmarken, war Mitglied des Europarats, hatte eine eigene Mannschaft bei den Olympischen Spielen 52 und auch bei der WM 54. Ist aber dann auch hier nach längerem politischen Ringen 1959 quasi als Bundesland Saarland dann der BRD beigetreten.
Na gut, das kann man jetzt aus Saarländergeschichte oder aus Geschichte und auch als Saarländer irgendwie verstehen, dass man nicht Pfälzer werden möchte, sondern ein eigenes Bundesland bleibt.
Genau, ne? Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für die Identifikation, ne? Was man so über die Jahrzehnte so seine eigene Geschichte da erlebt hat und das schweißt dann halt auch vor allem in so einem kleinen Gebiet sehr zusammen. Ich denke, auch hier sind die Gründe multikausal für diese administrative Raumordnung, aber es ist so ein Paradebeispiel eigentlich für den Föderalismus, warum es Gründe gibt, die vielleicht nicht 100% rational sind, irgendeine Raumordnung vom Reißbrett auszumachen, ne?
Ja, genau. Also historisch, pragmatisch, ethisch, wirtschaftlich, wie auch immer. Gibt immer unterschiedliche Gründe. Das hatten wir bei den Regionen auch schon, ne? Wie grenzt sich
genau
eine Region eigentlich ab? Die Raumordnung hat eben dann doch wirklich viele Ebenen.
Ja. Wow, Holger, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ja, Humangeograf halt, ne?
Ja. Über welche Ebene möchten wir uns das nächste Mal unterhalten? Hast du einen Vorschlag?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir was Wichtiges über Saarland vergessen haben. Wenn euch noch was einfällt, könnt ihr gerne schreiben und uns natürlich auch als Nicht-Saarländer, die wir ja sind, gerne korrigieren. Nee, beim nächsten Mal sprechen wir gar nicht über Regionen. Da haben wir mit der Fachschaft ein Gespräch.
Ah.
Die erzählt mal, was ihr so macht.
Da bin ich gespannt. Alles klar. Dann würde ich sagen, Holger, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.